Ich halte ja Teamgeist für einen der größten Erfolgsfaktoren der Zukunft. Und wenn man ein Tool nutzt, was das noch unterstützt, dann interessiert man sich auch für das Unternehmen. Wie kommt man darauf, so ein Tool zu entwickeln und wer steckt dahinter? Und deswegen freue ich mich auf meinen jetzigen Gast. Meisterhaft.
Espresso Solo. Dein Wachmacher der Woche mit Ralf.
Dann sage ich erstmal einen wunderschönen guten Morgen nach Wien. Guten Morgen, Till.
Guten Morgen. Guten Morgen.
Zum Wetter haben wir uns schon kurz ausgetauscht. Bei dir Sonnenschein, bei mir ist es bewölkt. Und gleich zu Beginn, ich soll mal schöne Grüße von einem begeisterten Meistertagsanwender herstellen, übermitteln, weil ich gestern in Düsseldorf war und da ist ein Handwerker, das ist ein ganz toller Meistertagsanwender und da habe ich gedacht, das war nochmal meine richtige Inspiration für den Podcast heute. Erstmal danke, dass du da bist und ja, vielleicht nochmal ein paar Worte zu dir und zu Meistertask oder Meisterlab.
Gerne, ja, gerne. Also erstmal vielen Dank, dass ihr mich da im Podcast habt. Und und vielen Dank auch für das Danke. Also das ist bei mir auch so. Ich muss sagen, meine tollste Inspiration ist eigentlich, wenn ich irgendwo reise, sagen wir mal im Flieger oder mit der Bahn. Ich fahre sehr viel Bahn und ich dann quasi durch den Gang laufe und irgendwo jemanden sehe, der da mit seinem Laptop sitzt und der dann irgendwie zum Beispiel Meistertask verwendet. Das ist für mich eigentlich die tollste Inspiration. Da denke ich mir, wow, super cool, die Leute machen damit was und das motiviert mich.
Sagen wir mal absolut. So. Ja.
Genau. Vielleicht ein paar Worte zu mir. Also ich bin der Till. Ich bin einer der Gründer von Meister. Wir nennen die Firma eigentlich nur noch Meister, obwohl sie eigentlich rechtlich Meister Labs heißt. Aber wir haben irgendwann mal quasi gesagt, vom Brand her, das passt besser, wenn wir sie Meister nennen. Okay. Und wir haben das Ganze vor 16 Jahren angefangen, Michael und ich, also wir sind zwei Gründer und haben vor 16 Jahren angefangen. Das war eine Zeit, das muss man sich so überlegen, da gab es ja kein iPhone, kein schnellen Browser, da war alles noch sau langsam. Und Google gab es natürlich schon, also das ist klar. Und Google hat damals eine Firma gekauft, die heißt Writely. Und da hat daraus Google Docs gemacht. Ja, also das heißt, man konnte dann heute alles selbstverständlich an einem Dokument gleichzeitig arbeiten und hat den Cursor so gesehen, wo der hingegangen ist. Und das war so der Punkt, wo wir uns überlegt haben. Wir haben damals zusammen in der gleichen Firma gearbeitet, allerdings immer an unterschiedlichen Standorten. Also er war in London, ich war in München. Mhm. Und wir haben uns überlegt, wir haben viel mit Mindmaps damals gearbeitet, aber halt mit Desktop-Software. Und wir haben uns überlegt, ja, das ist eigentlich cool, dass man da irgendwie was zusammen gleichzeitig machen kann. Lass uns doch da was starten. Und so ist die Idee dann mit MindMeister entstanden, also quasi Google Docs und MindManager zu verheiraten und daraus ein Produkt zu machen. So ist die Grundidee
entstanden. Ah, cool. Ich bin ja absoluter Mindmap-Fan seit eh und je. Ich glaube, ich habe tausende, jede Woche, wenn ich über Konzepte nachdenke, Ideen, dann nutze ich wirklich Mindmaps und wir haben es auch wirklich verbreitet, ne? Also es ist ja dann ansteckend, wenn wir in Beratungsprojekten sind und dann hast du natürlich die sagen, was ist das für kreatives Chaos, das sind die extrem strukturierten, also die tun sich schon noch ein bisschen schwer am Anfang. Aber nachdem sie dann das durchschauen, haben wir viele Menschen auch süchtig gemacht. Nutzt du denn bis heute auch
Ich verwende immer Mindmaps. Also wie gesagt, das ist ja auch der Grund, warum wir das Produkt damals oder die Idee gehabt haben. Wir haben nämlich, es ist jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, wir machen gleich Mindmapping, sondern wir haben schon ein paar Monate überlegt. Wir wollten unbedingt was mit einem Produkt machen. Ja. Und wir haben ein paar Monate überlegt und da gab es natürlich alle möglichen Ideen, die man da so spinnt. Aber dadurch, dass wir in unserem Job, wir waren Produktmanager in einer Firma, haben wir dauernd mit Mindmaps gearbeitet, weil das halt einfach das kreative Chaos, sage ich mal, ja. Genau. Und deswegen halt auch Mindmaps. Und ich liebe die. Und da muss ich auch sagen, das ist, wie du richtig sagst, so eine Sache. Es gibt Leute, die sagen, ja, was ist denn das? Ich habe doch da meine Liste quasi, die ich da habe. Und da schreibe ich mir das irgendwo in ein Buch oder elektronisch. Und dann gibt's Leute, die halt sofort verstehen, was der Mehrwert ist. Ich bin da auch inzwischen, früher habe ich irgendwie versucht, die Leute zu Ja, konvertieren ist vielleicht das Wort, aber ja, das mache ich jetzt auch nicht mehr. Ich denke mir, es gibt einfach verschiedene Leute. Für die einen ist es was, für die anderen nicht. Ja, da sucht sich halt dann jeder seine Lösung.
Ja, wobei du ja bei MindMeister, und das ist euer Produkt, dann auch gut heute, glaube ich, strukturierter es darstellen kannst. Also ich kann es dann zumindest so überreichen, dass es auch für die Tabellen gewohnt sind, nochmal ein anderes Format hat.
Genau, richtig. Also das kann man ja inzwischen machen. Und ja, trotzdem, klar, es ist, die Gehirne sind verschieden, und ich glaube, da ist es wichtig, dass jeder sich wohlfühlt mit dem, wie er es gern machen möchte.
Absolut. Ja. Ich bin ja Vater von 4 Kindern, und ich habe vor vielen, vielen Jahren mal ein Projekt erlebt in der Schule, wo Mindmaps eingeführt wurden bei den Kindern in der Schule, um zum Beispiel Aufsätze zu strukturieren. Das waren aber immer so Pilotprojekte, und ich bin bis heute enttäuscht, manchmal auch entsetzt, dass das in den Schulen immer noch nicht so Einzug gehalten hat. Also ich weiß nicht, habt ihr da Erfahrungen mit Schulen?
Ja, also lustigerweise ich habe zwei Töchter, Zwillinge, und bei uns war es so, dass irgendwann mal kommen sie nach Hause und haben dann eine Mindmap gemalt. Und das war witzigerweise im Englischunterricht, glaube ich. Und das hat mich dann schon sehr begeistert. Da habe ich natürlich dann auch gleich gesagt, ja, sag du ruhig hier, Mindmeister und so weiter. Und die machen regelmäßig Mindmaps. Ich glaube, es kommt auf die Schule drauf an. Was wir gesehen haben in Corona, in der Corona-Zeit, also ich würde sagen so Mitte 2020, da haben wir einen riesen Hype erlebt mit Mindmaps. Das liegt wohl daran, dass auf irgendwelchen Portalen, sage ich jetzt mal, wir haben ja zum Beispiel in Bayern so Mebis heißt es, das ist so ein Schulportal, dass da wirklich Lehrer Tools reingestellt haben, alle möglichen Tools, die man halt verwenden kann in der Pandemiezeit. Und da war dann auch Mindmapping dabei und Mindmeister dabei, und das hat sich da wirklich ganz gut verbreitet. Also das ist schon schön. Interessant. Aber ja, kommt drauf immer aufs Schulsystem und auf die Leute drauf an, die da involviert sind.
Ja, dann ist es ja nicht bei MindMeister geblieben. Das war, glaube ich, 2007. Und vielleicht ganz kurz noch für die euch so nicht kennen, noch mal ganz kurz, wie die Geschichte weitergeht und wo ihr heute steht.
Ja, also wir haben, wie gesagt, 2007 ist MindMeister auf den Markt gekommen. Wir haben ungefähr ein Jahr lang zu viert damals wirklich programmiert und haben das dann gelauncht, haben relativ schnell sehr viele User, also das waren damals, also was immer sehr viel heißt, ja, also 1.000, dann waren es 10.000, dann waren es halt auch irgendwann mal 100.000, das ging so dahin.
Cool.
Und inzwischen, also komme ich vielleicht später noch dazu, sind es natürlich 30 Millionen User, die wir registriert haben, aber jetzt auf 3 Produkten. Mhm. Und da kommt jetzt erstmal Meistertask ins Spiel. Und Meistertask ist irgendwie aus der Idee entstanden, dass Leute halt in MindMeister natürlich irgendwie auch To-Dos drin gehabt haben, logischerweise. Und sich dann in den Mindmaps natürlich irgendwelche Tasks da gebildet haben. Und im Endeffekt haben sie die natürlich dann irgendwo anders reingeschrieben, entweder exportiert oder in irgendeinem anderen System verwendet. Und wir haben halt dann gemerkt, okay, es wäre cool, wenn wir da irgendeinen Anschluss haben. Und so ist die Idee geboren, Meistertask zu programmieren. Das war so, 2015 ist dann der Launch gewesen. Ich schätze mal, dass wir schon 5 Jahre lang mit der Idee auch schon zugange waren, so 2010 vielleicht die ersten Prototypen, da waren auch ganz wenig Leute natürlich involviert am Anfang, wie man halt so anfängt. Mhm. Ja, und 2015 haben wir dann eben das zweite Produkt, Meistertask, gelauncht, und seitdem sind wir mit dem auch noch unterwegs. Und vielleicht, um die Geschichte ganz kurz zu Ende zu erzählen, wir haben jetzt im September 2021 dann unser drittes Produkt gelauncht, Meisternote, das wirklich so ein Corporate Documentation Tool ist. Also im Prinzip, sage ich jetzt mal, nicht ein Word oder ein Google Doc, sondern es geht darum, strukturierte Inhalte in einem Unternehmen zu publizieren. Das kann jetzt zum Beispiel ein Handbuch sein oder Dokumentation zu irgendwas, oder ja, gibt es ganz verschiedene Use Cases dazu.
Ja, ich habe Meistertask schon früh kennengelernt und immer mal ausprobiert, und dann ist in meine Company der Tim gekommen, mein Sohn, und ja, der hat sich dann auch damit beschäftigt und gesagt, ich zeige euch mal, wie viel Verschwendung wir durch schlechte Kommunikation in unserem kleinen Team haben mit 5 Mitarbeitern, und hat nochmal gezeigt, unsere E-Mail-Wust und Welt aufgezeigt, wie schlecht das bei uns läuft, und dann haben wir uns, oder er hat sich entschieden, bei uns ab 2021 intern keine E-Mails mehr zu schicken. Und alle staunen immer, wenn ich das so ein bisschen erzähle. Also wir schreiben uns selber intern keine E-Mails mehr und nutzen wirklich 100% Meistertask, verwalten unsere Aufgaben, kommunizieren darüber, führen das zusammen und ja, haben jetzt über ein Jahr Erfahrung und es tut uns gut. Ist für mich auch harte Disziplin, aber das so unsere Erfahrung und haben es dann auch wirklich in die Welt getragen. Wir nutzen das heute mit Partnern, wo wir gemeinsam Jahreszielplanung strukturieren, kleinere Projekte, kleinere Aufgaben. Und dann sage ich mal an dieser Stelle vielen Dank dafür, dass ihr den Weg gegangen seid. Also wir sind da echt mächtig begeistert. Die Einfachheit, aber auch Automation. Wir, glaube ich, wie viele haben ein typisches Kanban-Board, sind über Trello begonnen, situativ so für kleinere Themen. Und ja, und dann war unsere Weiterentwicklung wirklich dann Meistertask.
Also da muss man vielleicht, also erstmal vielen Dank auch, dass du Meistertask-Nutzer bist, muss ich auch einfach sagen. Ich finde das immer, habe ich vorher auch schon gesagt, das inspiriert mich. Meine persönliche Inspiration ist einfach anderen Leuten zu helfen, was Großartiges zu erreichen mit den Tools. Das ist sozusagen die Motivation, die mich selbst antreibt. Und also da muss ich einfach sagen, das ist für mich immer das Tollste.
Ja. Interessiert mich, also eine coole Erfolgsgeschichte. Jetzt habe ich ja gelesen, dass ihr auch nochmal richtig Gas gebt, nochmal Geld eingesammelt habt, um nochmal die Dinge weiterzuentwickeln.
Ja, also es ist ja so, wir waren schon immer profitabel, das muss man auch sagen, das ist ganz witzig. Wir haben 2008, also ganz am Anfang, wir haben nicht nur Mindmeister gemacht, sondern wir hatten auch damals ein Unternehmen, das Projekte gemacht hat, wie halt jeder so angefangen hat. Und zwar haben wir Projekte zum Beispiel für Xing programmiert und haben dazu auch eine Outsourcing-Firma in Rumänien gegründet damals. Und haben da halt Projekte zum Beispiel für Xing gemacht. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Was war
passiert auch manchmal? Nochmal, wie ihr Geld eingesammelt habt und dann jetzt nochmal nach vorne guckt.
Genau, danke. Und haben 2008, also haben gleichzeitig Projekte gemacht. Jetzt war natürlich Mindmeister am Anfang natürlich nicht profitabel, sondern hat ja eine Weile gedauert. Und wir haben dann 2008 eine kleine Angel-Runde gemacht, da haben halt, ich sag mal, Freunde und Bekannte im Umfeld gefragt und haben dann ein bisschen Geld eingesammelt und wir waren aber dann 2009 schon profitabel und sind seitdem wirklich bootstrapped gewachsen über die Zeit und es hat super funktioniert. Jetzt ist es aber so natürlich, dass wir jetzt schon irgendwann mal gesehen haben, dass natürlich die Konkurrenz auch nicht schläft. Gerade die amerikanischen Unternehmen haben ja im letzten 2-3 Jahren wirklich unglaublich viel Geld eingesammelt und mit unglaublich, sage ich mal, hunderte Millionen wirklich Dollar. Und wir haben dann einfach gesagt, okay, wir können jetzt einfach so weitermachen. Das wird wahrscheinlich funktionieren. Es wird immer ein kleines Wachstum geben und so weiter. Aber wir können jetzt auch mal versuchen, das große Spiel zu spielen und haben uns dann eben letztes Jahr entschlossen, im Juli haben wir dann das Investment announced mit Verdane, das ist ein norwegisch-schwedischer Fonds, ein Partner, und haben da nochmal Geld reingeholt, in dem Fall, um wirklich unsere Expansion da zu verschnellern, mit dem Ziel, wir wollen gern ein Workspace oder Workplace Coloration Anbieter aus Europa werden, also ein Leader in dem Space. Wenn man sich die Landschaft dort anschaut, generell in dem Space, sind ja alles amerikanische Unternehmen. Ja? Also das heißt, im Prinzip zum Thema Abhängigkeit sind da alle abhängig von amerikanischen Unternehmen. Wir haben in Europa einfach da wenig Hochtechnologie, leider. Kann man sich ja anschauen, wir haben keine Suchmaschine, wir haben kein Social Network, kein gescheites. Wir haben, also es gibt natürlich Xing, aber es ist sehr begrenzt lokal auch. Apple, Facebook, all diese Sachen kommen ja alles aus Amerika. Und wie gesagt, unsere Vision da ist wirklich, oder unsere Mission ist da aus Europa, auch mit der Privacy, Data Protection und so weiter, mit dem Verständnis, das wir in Europa haben, da Lösungen zu liefern. Und das war der Grund, warum wir gesagt haben, okay, dann machen wir eine Runde.
Ja, sehr cool. Till, wie alt bist denn du?
Ich bin 50 ja, geworden.
Also ich habe ja nebenbei noch einen Bildschirm, also siehst noch jünger aus. Also.
Danke. Ja, 50, wie gesagt, und zwei Kinder, wie gesagt, die sind 15 und Zwillinge. Und das hält auch einen auf Trab, sage ich mal, und jung. Ach, schön. Wenn du vier Kinder hast, dann weißt du, von was ich spreche.
Ja, das stimmt. Till, wie kriegst du das in Balance? Familie, Unternehmer sein, ist das... Ich meine, du bist da ja reingewachsen und wenn du jetzt nochmal durchstartest, Mitarbeiterführung, wie kriegst du das so in Balance?
Ja, das ist ein interessantes Thema natürlich, aber sagen wir so, ich würde sagen, die ersten Jahre war das schon eine Herausforderung. Also gerade am Anfang, wenn man natürlich nur vier Leute ist und man im Prinzip ja wirklich alles selber macht und mit alles meine ich alles, ja. Also da ist es ja vom Putzen angefangen bis zu, keine Ahnung, Netzwerk verlegen oder was man halt so gemacht hat damals, ja. Buchhaltung und so weiter. Jetzt ist nur so, wir sind natürlich jetzt über die Jahre gewachsen und jetzt gerade, also zum heutigen Zeitpunkt, letzte Woche haben wir wieder 10 Leute eingestellt, sind wir 140 Leute. Das ist jetzt halt einfach so, dass ich nicht mehr nötig bin, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt ganz übertrieben gesagt, aber es ist einfach so, dass natürlich da die Mannschaft schon gut eingespielt ist und der Laden einfach läuft. Und das ist ja auch so die Idee, die man hat, dass man da zu dem Zeitpunkt kommt und dass man sich dann als Gründer wirklich auf also nicht im Unternehmen zu arbeiten, sondern wie man so schön sagt, am Unternehmen zu arbeiten. Ja, und da halt auch das Wachstum zu fördern, Initiativen da zu initiieren und so weiter. Ich bin noch nicht ganz dort, weil ich halt noch sehr tief, ich sag mal, ich mache sehr viel Finanzen, ich mache viel Business Intelligence, also so Sachen mit Zahlen interessieren mich und das ist der Punkt. Aber ich sage jetzt mal, Work-Life-Balance inzwischen, glaube ich, ganz gut. Aber früher war das natürlich schon ein Thema. Klar, wenn man am Anfang arbeitet man ja Tag und Nacht und am Wochenende und überhaupt. Und das ist, deswegen heißt es auch selbst und ständig, sage ich immer, das ist inzwischen besser. Also ich würde sagen, ich habe jetzt ein normaleres Leben. Natürlich ist es immer noch so, wenn irgendwas schief läuft, naja, dann ist man immer gefragt.
Ja, klar. Genau. Okay, also ja, das schaffen ja auch nicht alle am Unternehmen zu arbeiten. Was sind denn, und Wachstum jetzt für viele unserer Partner, Kunden, ist es extrem herausfordernd, weiter zu wachsen. Was sind eure größten Engpässe? Also wenn ihr Kapital habt, ist das eine. Ihr müsst aber auch die passenden Mitarbeiter finden. Und wenn ich höre, 10 Mitarbeiter eingestellt, das hört sich so toll an.
Das ist richtig Arbeit, leider. Ja, es ist auch gerade eine schwierige Zeit, dadurch natürlich durch die Pandemie, sage ich jetzt mal, und das ganze Remote-Working und so weiter. Es ist schwierig, die Leute haben unglaublich viel Auswahl, das muss man einfach so sagen. Und man muss da schon einiges bieten als Unternehmen. Wir haben jetzt einerseits natürlich erstens ein tolles People and Culture-Team. Also es sind wirklich viele Leute, die wir da eingestellt haben, die im Prinzip Recruiting, aber auch alles, was mit People and Culture zu tun hat, machen. Und bei uns ist halt wichtig, wie finden wir die richtigen Leute? Gibt es verschiedene Möglichkeiten natürlich. Ich sage mal, da gibt es wahrscheinlich nichts Neues. Vom Headhunter auf der einen Seite angefangen bis zu kreativen Werbemaßnahmen und Prämie intern und so weiter. Also es ist wirklich harte Arbeit. Und das andere ist, man muss natürlich als Unternehmen wirklich interessante Sachen bieten. Und das mag jetzt einerseits irgendwelche Perks, wie man immer so schön sagt, also irgendwelche vom tollen Office angefangen bis zu irgendwelchen Bonis etc., die man halt bekommt. Aber was viel spannender ist, und das ist auch ganz interessant, die Leute, die sich das aussuchen, die wollen ja auch einfach einen tollen Job haben. Also die wollen was Tolles machen. Und da ist es natürlich mit unseren Produkten auch ganz gut, weil es ist einfach ein spannendes Thema gerade. Und auch die Technologie ist spannend. Und wir hoffen halt, dass wir da noch mehr Leute anziehen können. Aber ja, wie ich sage, es ist schon Arbeit und man muss auch irgendwie natürlich rausgehen und dauernd darüber reden und so Leute anziehen, die interessant sind. Ja.
Wie ist denn eure Erfahrung in dieser Remote-Zeit in den letzten 2 Jahren? Das geht ja gut, aber unsere Erfahrung ist, Und das ist gerade so unsere Expertise. Wir haben uns ja auf Kunden- und Mitarbeiterbegeisterung spezialisiert, einen Teamgeist zu entwickeln. Und ich finde, dass gerade dieser USP bei unseren Partnern extrem gelitten hat durch Remote. Es ist eben Unterschied, ob die Menschen sich abstimmen, in den Companies sich treffen oder virtuell treffen. Wie ist denn eure Erfahrung? Ich denke, in der IT-Branche ist ja Remote ja erstmal vom Handling easy. Wie ist denn das denn mit Teamentwicklung?
Ja, also wir verkaufen ja eigentlich Software, die eigentlich genau das enabled. Das heißt, die Prozesse an sich, jetzt sage ich mal, wenn ich mit Meistertask arbeite, das hat ja vorher auch schon super funktioniert und in der Pandemie auch. Aber wie du sagst, ich sage immer, das Zwischenmenschliche, das geht halt total verloren. Ja, also wenn ich jetzt hier rausgehe im Büro und nach Pandemie, sind ja noch nicht fertig, aber jetzt sind da vielleicht ein paar mehr Leute, dann kann ich da halt einfach ganz cool vorbeigehen an der Kaffeeküche und dann Gespräch anfangen. Das ist halt im Remote-Setting ist es ja nicht so, weil da macht man sich einen Termin und in dem Termin wird irgendwas Spezielles besprochen. Jemanden zu lesen oder die Feinheiten, Nuancen im Gespräch herauszufinden, ist halt in einem Videocall, finde ich, irrsinnig schwer. Und die Kaffeeküche, die fehlt. Es fehlt alles, was da irgendwie so menschlich ist. Also das geht oder das ging mir extrem ab. Deswegen verstehe ich das. Also wie gesagt, ich sage immer, die Prozesse funktionieren klar, weil dafür habe ich ja auch Programme, Tools. Ich kann mich unterhalten und so weiter. Aber das Zwischenmenschliche geht verloren und auch ich sage jetzt mal sowas wie Mitarbeiterbindung. Wenn ich halt jemanden hier im Büro jeden Tag sehe, mit dem spreche, Aktivitäten mache, vielleicht mal später auf ein Bier gehe oder so, dann ist das ein ganz anderes Thema, als wenn ich jemanden auf Jamaika oder so remote hire, den ich dann noch nie sehe oder quasi immer nur zum Termin. Ich meine, da kann ja kein Bonding entstehen, keine Freundschaft, wird sich, glaube ich, schon verändern in der Zukunft. Ja,
ja absolut. Und ich finde gerade das, diese Nähe ist die höchste Form der Bindung. Also ich habe erlebt, dass sich langjährige Mitarbeiter entliebt haben, so nenne ich das mal, die einfach 2 Jahre zu Hause waren und gemerkt haben, also ich hätte mir nie vorstellen können, hier wegzugehen, aber jetzt, wo ich sehe, dass ich doch Fahrzeit sparen kann und hier um der Ecke, da gibt's eine Alternative. Also haben wir wirklich erlebt, dass sich Mitarbeiter entliebt haben. Und ich glaube, ein Teil war eben extrem diese Remote-Zeit, wenn man erstmal 2 Jahre nur zu Hause ist. Und auch die Informationen in der Kaffeeküche. Ihr hattet ja auch mal so einen kleinen Crash, glaube ich, wo ich im Podcast von dir gehört habe, dass so die Kommunikation zwischen den Büros eben auch extrem wichtig ist, ohne gleich ein Meeting einzuberufen.
Ja, nee, auf jeden Fall. Also das ist, wie gesagt, das ist, glaube ich, das, was auch uns Menschen ausmacht, nämlich die Menschlichkeit, die zwischenmenschlichen Beziehungen, die da entstehen, die, glaube ich, in einem Full-Remote-Setting nicht so richtig funktionieren können. Ja, und da bin ich auch immer ganz interessiert eigentlich dran, wenn man von so ganz Full-Remote-Companies hört, gibt's ja ein paar, da würde mich mal interessieren, wie das wirklich funktioniert.
Ja, ich glaube, Dropbox hat's vor und so habe ich nur gehört. Also ja, bin ich auch gespannt. Ich möchte mal kurz zurückkommen auf eure Benefits für die Mitarbeiter. Es ist ein Riesenthema für uns, was Rekrutierung angeht. Ja, insbesondere sogar, man glaubt es kaum, im gewerblichen Bereich merken wir das. Also das ist eine Riesenherausforderung. Da sieht man vielleicht auch, dass man Nachwuchsförderung nicht so gut betrieben hat in vielen Unternehmen, aber auch schwer natürlich Azubis für gewerblichen Bereich zu gewinnen. Aber ganz unabhängig davon, manchmal wissen wir gar nicht, was können wir noch bieten. Wie sehen denn eure Benefits für eure Mitarbeiter aus?
Ja, also wir haben verschiedene Sachen natürlich, sage ich mal. Eine Sache ist, ich sage jetzt mal, das ganze Thema flexible Worktime. Ja, also wie übersetzt man das auf Englisch?
Im Prinzip flexible Arbeitszeiten, ja.
Flexible Arbeitszeiten, und das klingt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber es ist schon was in anderen Branchen einfach total unüblich ist. Ich meine, ich war jetzt wieder mal beim Steuerberater oder in so einer Branche. Das ist einfach, da geht's ganz anders zu. Also da denke ich mir immer, ich bin in den 90ern, ja, wenn ich da auftauche. Ja. Und also das ist halt ein ganz großes Thema. Und natürlich, wir haben jetzt auch, ich sage jetzt mal, Homeoffice, Homeoffice ja auch so lustig, weil es legal-mäßig ja nur dann stimmt, wenn man wirklich zu Hause ist. Natürlich wollen die Leute arbeiten, von wo sie wollen. Also das, wir haben da so ein Konzept mit Flex. Also die können die Leute entweder wirklich im Büro sein, sie können sozusagen so Flex-Desks haben, wo man, keinen Arbeitsplatz direkt hat, der immer der gleiche ist, sondern man kann sich dann halt einen suchen. Und Full Remote geht natürlich auch. Und das ist im Prinzip, das ist schon wichtig, dass man irgendwie auch eine Bindung hat, dass man einen Arbeitsplatz hat, aber es gibt halt viele Leute, die die wollen gar nicht reinkommen, sagen wir mal so, ja. Also, arbeiten von ganz woanders. Dann natürlich so Sachen, ich weiß nicht, in Österreich zum Beispiel gibt es so Tickets, für die Öffentlichen, also so Sachen bezahlen wir auch. Also gerade in Wien zum Beispiel gibt es so ganz coole Sache, so 365 Euro fürs ganze Jahr. Mhm. Ist ja, glaube ich, in Deutschland jetzt auch in einigen Städten zu haben. Das heißt, so Sachen gibt es von uns bezahlt und damit eben die Leute auch die Öffentlichen verwenden, damit wir da auch zum Thema CO2-Bilanz was beitragen und jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit mit dem Auto gefahren wird. Und ja, dann haben wir auch, so lustige Sachen wie Innovation Weeks zum Beispiel, wo man im Prinzip machen kann, was man will. Ich meine, das ist so ein bisschen abgeschaut von der Google, von den Google-Prozenten, sage ich mal. Witzigerweise, Google macht das ja gar nicht mehr. Also gibt es ganz verschiedene, Perks. Dann haben wir zum Beispiel hier in Wien natürlich auch die Möglichkeit, einen Mediziner hier auch im Unternehmen sozusagen, der regelmäßig kommt, wo man halt quasi direkt hier zum Beispiel auch sich impfen lassen kann. Dann haben wir, so Kaffee, Snacks und so Zeug, auch ganz klar wichtig. Yoga zum Beispiel oder auch so ein Workout-Programm, das man irgendwo beim Fitnessstudio um die Ecke halt mitmachen kann. Also dann fahren wir einmal im Jahr alle zusammen, was inzwischen schon ganz schön groß geworden ist. Also mit 140 Leuten fahren wir alle zusammen eine Woche irgendwo hin. Das letzte Mal waren wir in Kroatien und machen da wirklich Team-Events. Das ist natürlich auch, für die Kommunikation gut. Es war jetzt auch gerade in der Pandemie wichtig, oder ja, dass wir da uns wieder alle getroffen haben. Im September war das, Gott sei Dank low. Und auch einfach, um wie gesagt, dieses Zwischenmenschliche zu fördern. Wir haben das aber schon immer gemacht und finde es total wichtig, einfach, dass man sich näher kommt, dass man sich kennenlernt, dass man die richtigen Messages rüberbringt, auch was die Leute machen. Genau, also viele Team-Events, auch hier im Büro normalerweise, jede Gruppe geht einmal im Monat, macht irgendwas zusammen. Das kann jetzt Kartfahren sein oder irgendwie man geht Billard spielen oder solche Sachen. Ja. Mhm. Konferenzen zum Beispiel ist jetzt leider auch relativ runtergefallen, aber wir haben, also Weiterbildung ist ein großes Thema, dass man wirklich über Career Development wirklich definiert mit den Mitarbeitern, wo sie hinwollen und dann halt da auch monetär auch beiträgt dazu, dass sie diese Ziele erreichen können. Ja.
Genau. Wie sieht's denn so mit Vertrauen und Leistung aus? Also ich finde immer spannend, so mein Vater, der Führungskraft war, wenn der das so heute hört, der reibt sich immer die Augen, ne? Der sagt, wann arbeiten die noch? Nur eine Woche sind die weg, ey. Wer arbeitet denn dann? Und das finde ich dann, manchmal rüttelt es mich auch wach, wenn ich ehrlich bin, ne? Also wenn man dann doch nochmal so wachgerüttelt wird. Aber so, wie sieht denn das mit Leistung aus? Ist das Tabuthema? Also ihr werdet über 140 Mitarbeitern ja auch nicht nur High Performer haben. Ihr werdet ja auch irgendwann mal das Thema ansprechen müssen, dass die Leistung nicht okay ist, oder?
Ja, also wir haben eine sehr offene Feedback-Kultur. Wir machen auch so 360-Grad-Feedbacks. Und das ist schon sehr wichtig natürlich, ja. Und wir haben auch Candid Feedback. Ich meine, ich finde zum Beispiel dieses Netflix-Buch, wie heißt es? Jetzt habe ich vergessen, wie der Titel ist. Kann ich aber sehr empfehlen.
Ja, finde ich auch.
Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr wichtig und da sind wir, No Rules heißt es, genau, No Rules. Da ist halt Candid Feedback eine Sache, die wirklich sehr, sehr wichtig ist. Also halt gleich zu sagen, wenn was nicht passt und nicht irgendwie das unter den Tisch zu kehren und so weiter. Und Talent Density ist ja das nächste Stichwort da drinnen. Klar, wir haben nicht nur High Performer, aber das ist halt etwas, was wir gerne erreichen möchten und wo wir halt schauen, dass wir im Interviewprozess natürlich auch so weit kommen und die Leute auch attracten, die High Performer sind. Mhm. Und das ist das Wichtige. Also für uns, je besser oder cooler die Leute sind da, desto cooler auch für die Firma, sagen wir mal so. Mhm. Ja.
Gibt's manchmal auch so Feedback von Druck dahinter? Also hört ihr Druck das auch? Dass Mitarbeiter sagen, da ist auch trotzdem ein Druck dahinter, also ein hoher Erwartungs- und Leistungsdruck, der gefordert wird. Also wenn du das hier so sagst, wir wollen ja die High-Performer. Feedback-Kultur, glaube ich, müssen beide oft lernen. Also ich habe das Buch auch verschlungen, aber ich kenne mich ja auch. Meine Frau meint immer, ich könnte keine Kritik ab. Also auch die konstruktive ist, nicht. Also.
Es ist ein Prozess. Wir sind natürlich da noch lange nicht dort, wo wir vielleicht hin möchten, sage ich mal. Das ist ein Prozess und man muss das auch lernen. Und natürlich ist auch das Netflix-Buch von einem Amerikaner geschrieben oder von einem amerikanischen Mindset. Das ist halt, Europa ist da auch wieder anders. Wir wollen uns oder wir bewegen uns in diese Richtung, sagen wir mal so. Aus unserer Sicht, also du hast ja vorher gesagt, auch Leading und so weiter, also bei uns ist das Power, Empower und Trust ist das Wichtigste, ja. Also wir wollen unseren Mitarbeitern einfach empowern, etwas zu tun und ihnen auch Trust geben, um das Ganze zu ermöglichen. Und das ist so, wie wir arbeiten. Und natürlich gibt es dann ab den ein oder anderen Feedback-Cycle, wo man halt sagt, naja, es ist vielleicht nicht so gelaufen, wie es gedacht war. Aber wir fahren sehr gut damit, dass wir wirklich den Mitarbeitern ja unser Vertrauen aussprechen, dass sie das, für das man sie eingestellt hat, liefern. Ja, weil das ist ja das, was sie machen wollen, das sie begeistert. Und da sind sie die Profis und deswegen haben wir sie ja auch eingestellt. Und dann muss man ihnen auch das Vertrauen aussprechen dafür.
Ja, ich meine Erfahrung ist, es braucht eben Zeit, ne? Es braucht echte Führung und die viele Führungskräfte, die wir betreuen, die sind so im Operativen noch verhaftet, dass Führung immer aus dem Defizit heraus stattfindet und dann ist es natürlich schlecht. Ja, wenn das so wie bei der Erziehung, ja, wenn ich immer nur die Fehler fokussiere und dann handle, wenn was schief geht, dann wird es schwierig mit der Feedback-Kultur.
Ja, und das ist sicher auch, was wir als Europäer lernen können, ist das Loben. Das Loben, da sind wir, glaube ich, nicht gut. Also zumindest kommen wir vor, in der deutschen Kultur ist das, wenn ich mir anschaue, wie die Amerikaner damit umgehen, da ist immer alles fantastic und super und so weiter. Und wenn man 4 Kinder hat, oder ich jetzt 2, da merkt man es auch. Also man sagt halt oft eher das Negative, anstatt sie für die guten Sachen zu loben. Und so ist es mit den Mitarbeitern auch. Also ich glaube, dass man da Leading mit Kontext ist ganz wichtig. Also nicht aus dem Defizit heraus, sondern man muss wirklich Kontext setzen. Ganz wichtig, dass man da im Vorhinein schon sagt, wo man hin will. Und bei Entscheidungen und so weiter immer den Kontext mitgibt und nicht sagt, ja, wir gehen jetzt nach links und das war's, sondern man geht nach links und dann muss eine ganz, ganz lange Erklärung kommen, warum man das macht. Also wichtig, dass man die Leute mit ins Boot holt. Das heißt, dass man sie bei der Entscheidungsfindung natürlich auch mit reinnimmt. Je früher, desto besser, damit sie dann halt auch mitziehen, wenn man nach links geht, ja, und nicht nach rechts geht.
Ja, also meine Erfahrung ist, ich habe jetzt mir angewöhnt, auch mal zu fragen, wie möchtest du wertgeschätzt werden? Ganz konkret. Und da habe ich dann sprachlose Mitarbeiter in den Teams. Also die gucken mich dann an. Ich habe auch hier meine Mitarbeiterin oder meine Kollegin, die Jenny, mal gefragt. Da sagt sie, ja, dass du mich lobst. Da sage ich, ja, wenn ich dich lobe, kannst du es oft nicht annehmen. Ja, sagt sie, das muss ich auch noch lernen. Also es ist schon ein spannendes Thema, ne? Das natürlich auch, dass man auch Lob annehmen können.
Ja.
Muss. Das klingt banal, ist es aber nicht. Also finde ich, ja.
Ja, und ich glaube, das gilt für Feedback im Allgemeinen, ob es jetzt schlecht oder gut ist, das muss man lernen. Und wir haben da jetzt zum Beispiel mit unseren Führungskräften, machen wir da auch Trainings. Also wir haben da externe Trainer, die kommen und wirklich uns beibringen, wie nehme ich Feedback an, wie gebe ich Feedback, wie gebe ich Feedback, wie gebe ich sinnvolles, konstruktives Feedback. Das sind alles Sachen, die man lernen muss, glaube ich, und die uns leider in unserer Sozialisierung nicht ganz ideal beigebracht werden. Ja? Und da muss ich mich ja selber mit ins Boot nehmen als Vater.
Oh, geht mir auch so. Ich bin ja man hat ja so diese Fehlersuchbrille auf fast, weil du guckst ja, wo kann ich mich verbessern? Das finde ich, ne, dieses KVP, immer wo geht noch was? Und dann kommst du im Unternehmen schon mit der Suchbrille nach Verbesserung, aber es ist dann eben auch der Defizitblick. Und so in der Schule, ich nenne das ja die Fehlersuchanstalt, jetzt sind meine Kinder ja außer Schule, aber das ist natürlich auch ein Kapitel für sich. Also da hätte ich ja auch nochmal Lust, Schule zu revolutionieren, ne? Dass wir mehr die Stärken stärken. Also ich glaube, da haben wir hier in Deutschland noch wahnsinnig viel zu tun, nach wie vor.
Ja, ja, ich glaube, da könnte man wahrscheinlich eine ganze Podcast-Reihe machen über Schule. Ja. Also absolut. Ich habe das in der Remote-Zeit gemerkt mit unseren, das war schon ganz witzig, wie die Schule halt, also es hat eine Weile gebraucht, bis sie hingekommen ist zum Remote-Worken und das hat dann, finde ich, auch ganz gut geklappt. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass wenn die Pandemie vorbei ist, dann ist halt alles beim Alten. Und alles, was man in diesen 2 Jahren hätte lernen können, ist weg.
Und unglaublich, oder?
Ja, und das ist schade.
Ja, es gab von Matthias Horks, dem Zukunftsforscher, einen schönen Artikel Post-Corona. Und vor 1,5 Jahren und die Chance, die wir haben durch die Entschleunigung. Und der hat so eine schöne Welt skizziert, die Chancen, die wir haben durch Corona. Und es klang toll und so ein Hauch von Hoffnung hatte ich, aber in mir war schon eine Stimme, na, mal gucken. Ich glaube, wir lernen sehr schwer, ne? Also oft ist ja danach wird's noch extremer, was Reisen oder Nachholen angeht. Und mit dem Lernen, da tun wir uns, glaube ich, wirklich schwer.
Ja, und das ist leider wirklich so, dass das Schulsystem ist einfach gefühlte 200-300 Jahre alt, sagen wir mal so, 200 mindestens. Und die Frage ist, wie man das verbessern kann. Und da glaube ich, reicht nicht nur neue digitale Tools, weil die sicher auch was bringen können, aber man muss sich auch mal überlegen, was will man mit Schule überhaupt erreichen? Also was ist das Ziel von Schule? Das muss man vielleicht auch mal komplett hinterfragen.
Ja, ich nutze bei meinen Vorträgen ja sehr oft eben auch die Familie, weil ich glaube, dass Mitarbeiterführung und Familie, Familienbegeisterung, Mitarbeiterbegeisterung, da sind schon viel Parallelen und ich habe tolle Kinder, die einem dann auch immer oft den Spiegel vorhalten, auch aus der Vergangenheit und da muss ich sagen, ja, erkenne ich viele Parallelen so im Alltag, ne, was Führung angeht und Kommentare, Feedback, also ja, es ist eine Chance, immer mit den Kindern auch zu lernen.
Ja, definitiv.
Ja, lieber Till, spannend. Ja, ein kurzer Ausblick.
Meister in 10 Jahren. Also ich, wenn es nach mir ginge, ich hätte gern vielleicht noch 1-2 Produkte mehr, die in diesen Kontext passen. Wir haben ja diesen Stern, also unser Logo ist ja so ein Stern. Und da gibt es für jedes Produkt eine Farbe, wenn man ganz genau hinschaut, also auf unser Firmenlogo, da sieht man, aha, da gibt es Mindmeister drin, da gibt es Meistertask drin und da gibt es Meisternote drin mit eben Pink, Blau und Gelb und da gibt es noch andere Farben, Grün zum Beispiel ist noch frei und wir haben da so ein bisschen die Vision, diesen Stern voll zu machen mit den Produkten und das kann ich mir ganz gut vorstellen. Also wenn wir jetzt wirklich auf 10 Jahre schauen und dann hoffe ich, dass wir wirklich noch viel größer geworden sind und auch wirklich aus Europa ein Softwarehersteller sind, der ja eine Größe hat wie SAP, wäre schön, so weiß ich nicht, wie weit wir kommen, aber sowas in die Richtung hätte ich mir vorgestellt. Ja.
Oh, cool. Ja, ich bin gespannt. Wir werden es verfolgen. In uns hast du einen begeisterten Kunden. Und Empfehler, Multiplikator, ich bin sehr gespannt. Vielleicht zum Schluss Begeisterung. Wann warst denn du das letzte Mal so richtig begeistert? Und von was?
Boah, das ist eine gute Frage. Wann war ich das letzte Mal begeistert? Ja, das letzte Woche. Und zwar, wir haben etwas, das habe ich vorher schon erwähnt, Innovation Week. Das heißt, hauptsächlich entwicklerlastig, aber es gibt auch ein paar andere Leute, die da mitmachen. Und es ist wirklich eine Woche, neue Sachen auszuprobieren. Und da waren ganz, ganz tolle Sachen, also wo bei uns in der Firma ja Mitarbeiter halt irgendwelche Sachen ausprobiert haben. Ein konkretes Beispiel möchte ich da rausgreifen. Und zwar war das ein Virtual Reality Experiment, sage ich mal, wo Leute Meisternote, also Meisternote ist ja auch eine hierarchische Struktur, da hat man halt verschiedene Nodes in einer in einer Hierarchie und die haben in dieser Woche das Ganze eben mit so einer Oculus-Brille in 3D gemacht. Das heißt, man hat dann die Brille anziehen können, hat dann da die Dokumente quasi mit dem Controller anfassen können und so weiter. Und ich habe mir dann wieder gedacht, wow, es ist so cool, was Leute einfach für eine Kreativität an den Tag legen, wenn man sie einfach lässt und sie einfach ganz, ja, ganz tolle Sachen entwickeln. Und das begeistert mich überhaupt, Menschen, die einfach ja kreativ sind und die tolle Sachen leisten.
Also du hast mich gerade wirklich inspiriert. Ich habe gedacht, ja, wir machen ja auch so unsere Strategietage. Wir machen tolle Tage, aber nochmal so eine ganze kreative Phase, mal richtig wieder, querdenken ist ja kein schönes Wort mehr, aber nochmal richtig den Kopf freikriegen, den Geist öffnen. Ja, das inspiriert mich jetzt auch nochmal, das mit dem Team zu machen. Und dafür ist so ein Gespräch schon wieder gut. Man nimmt immer was mit. Und ich glaube, so ist es auch vielen unseren Hörern gegangen. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank, lieber Till, für deine Zeit. Und ich werde ein Auge drauf werfen. Wir sind dabei und dir alles Gute und auch deinem Team und deiner Familie.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Gerne. Bis dann. Ciao.